Bahrain is not just hot, it's also humid because we are an island. So your humidity is very, very challenging.
Wir wollten die Auswirkungen von Klima nicht nur thematisch behandeln, sondern auch physisch erfahrbar machen. Und deshalb war die Idee, das Buch während der gesamten Laufzeit dem Sonnenlicht auszusetzen.
It's architecture without an architect. Like it's built by local knowledge, understanding their environment.
Sie wollte Hitze in Form von Druck darstellen, also als eine langsame, konstante Kraft, die Dinge verzehrt, verwandelt.
Willkommen bei Nicht nur schön,
dem Bücher-Podcast, der beim Inhalt anfängt und bei der Gestaltung endet.
Mein Name ist Jonas Wanderler.
Und ich bin Laura Breitschmidt.
Laura, willkommen zu dieser 20. Folge von Nicht nur schön. Wir sind den Teenager-Jahren entflohen und schauen mit Zuversicht in die 20s.
Ich bin sehr ein bisschen überrascht, dass es schon 20 Folgen sind. Aber schön. Endlich kann ich mal sagen, schön in diesem Podcast. Es ist nicht nur die 20. Folge, es ist auch fast schon Sommer. Und mit dem Sommer kommt die Ausstellung der schönsten Schweizer Bücher im Helmhaus in Zürich. Und dieses Jahr sind wir auch selber präsent im Helmhaus mit dem Podcast und darauf freuen wir uns sehr.
Ja, wir werden ein Gespräch führen mit den Jan-Tschichold-PreisträgerInnen Charles Mazet und Colin Sunier am Sonntag, 14. Juni um 14 Uhr. Das vielleicht vorausgeschickt, wenn ihr Lust habt, kommt gerne vorbei. Man kann auch danach oder davor schnell in die Limmat hüpfen. Wir haben auch noch einen zweiten Event die Woche darauf. Während der Art Basel findet jeweils die Buchmesse I Never Read statt. Dort werden wir am Donnerstag, 18. Juni um 20.30 Uhr im Basel Social Club auch ein Gespräch führen. Vielleicht seid ihr dann dabei. Aber jetzt zurück ins Hier und Jetzt. Laura, du hast heute ein Buch mitgebracht. Ich sehe es hier schon auf dem Tisch liegen. Ich lehne mich zurück und höre dir gerne zu.
Genau, das Buch, das ich ausgewählt habe, ist ungefähr ein A5. Es ist ein bisschen breiter und gebunden ist es in einem glänzenden roten Softcover. Es hat keinen Buchrücken. Ist das Buch offen, sehe ich, dass das Cover sehr breite Klappen hat. Das Spezielle dabei ist, dass es nicht direkt eingeklappt ist, also beim Cover, sondern in der Mitte des Buches. Das heißt, der ganze Buchinhalt wird von den beiden Klappen umfasst. Beide Klappen reichen fast bis in die Mitte des Buches und dass das so ist, hat natürlich einen Grund. Der Inhalt besteht nämlich aus 5 einzelnen Heften. Jedes Heft wiederum hat ein eigenes Papier. Es gibt ungestrichenes für Textteile und gestrichenes für Bildteile. Diese 5 Hefte liegen also ineinander gesteckt in diesem Cover, welche den Inhalt wie eine Mappe umschließt. Ich schließe es wieder, aber in diesem Moment sehe ich, dass auf der linken Buchklappe das Inhaltsverzeichnis steht, und zwar in lateinischer Schrift, und auf der rechten Buchklappe wiederum in arabischer Schrift. Ich schließe das Buch. Auf dem Backcover sehe ich eine Zeile in arabischer Schrift, mit irisierender Folie in die glänzende rote Oberfläche eingeprägt. Unten auf dem Format steht dann noch in einer kleinen Schrift und über den Buchrücken laufen, also von hinten nach vorne in arabischer und lateinischer Schrift, the 19th International Architecture Exhibition. Ich folge diesem Schriftzug auf die Vorderseite und auf dem Cover lese ich Heatwave. Die Publikation trägt also den Titel Heatwave und ist der begleitende Katalog zum Bahrainer Pavillon an der 19. Architekturbiennale in Venedig. Diese fand im Sommer 2025 statt, also ziemlich genau vor einem Jahr. Die Architekturbiennale hatten wir ja schon mehrmals erwähnt in diesem Podcast. Sie ist eine weltweit renommierte Ausstellung für Architektur, die findet alle 2 Jahre in Venedig statt. Und dort werden eben nicht fertige Gebäude gezeigt, sondern Konzepte, Ideen, Entwürfe. Es gibt jeweils ein übergeordnetes Thema. 2025 war der Titel Intelligence, Natural, Artificial and Collective. Und unter diesem Thema zeigten rund 64 Nationen verschiedene Beiträge. Der Kurator der 19. Biennale war der Turiner Architekt Carlo Ratti. Er forderte die Beitragenden auf, anlässlich dieser Ausstellung nach neuen Ideen in einer sich rasant verändernden Welt zu suchen. Und eine dieser Beiträge, eine dieser Ideen, war eben der Pavillon des Königreichs Bahrain. und Bahrain als ganz, ganz grobe geografische Verortung liegt im Persischen Golf. Es ist ein Inselstaat und umfasst rund 30 Inseln und liegt so zwischen Katar und Saudi-Arabien. Sowohl der Pavillon wie auch das Buch hießen Heatwave und auf Deutsch kann man das mit Hitzewelle übersetzen.
Ich selbst habe ja so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu diesen Biennalen, sowohl Kunst als auch Architektur. Jedes Jahr will ich da hingehen und nie schaffe ich es. Ich glaube, du hast es auch schon geschafft, aber letztes Jahr nicht. Kannst du trotzdem kurz beschreiben, was in diesem Pavillon des Königreichs Bahrain zu sehen war?
Genau, ich versuche den Pavillon zu beschreiben anhand von Berichten und von Bildern. Der Bahrainer Pavillon war in einem alten Fabrikgebäude untergebracht, auf dem sogenannten Arsenale, einem Quartier in Venedig. In diesem Gebäude war der Boden mit Sand bedeckt und auf diesem Sandboden sieht man auf den Bildern große bequeme Sitzsäcke, welche dem Publikum eine Sitz- und Ausruhgelegenheit geboten haben. In der Mitte des Raumes kamen mehrere große Metallrohre aus dem Boden, die nach oben verliefen und oben dann durch eine heruntergehängte Metalldecke durchgebrochen sind. Diese Installation als Gesamtes ist so konzipiert, dass es gekühlte Luft in den Raum befördert hat und dadurch eine kühle Raumatmosphäre erschaffen wurde. Nebst dieser Installation und auf dem Bild sehr gut sichtbar, sieht man zwei EU-Paletten mit knallroten Publikationen. Das sind eben diese Heatwave-Publikationen und die Leute konnten diese vor Ort lesen oder auch mitnehmen. Im Pavillon forscht das Team, wie dieses traditionelle Wissen zu Architektur und Bauweisen für moderne, urbane, öffentliche Räume reinterpretiert werden kann. Ich erzähle noch kurz etwas zum Kontext, wer hinter diesem Pavillon steht. Das ist auch immer ganz interessant zu wissen. Der Bahrainer Pavillon wurde vom Kulturdepartement des Königreichs Bahrain in Auftrag gegeben. Als Kurator fungierte der Architekt Andrea Faraguna. Er ist Mitbegründer des Berliner Architekturstudios SAP und inzwischen hat er ein eigenes Studio. Zusammen mit seinem interdisziplinären Team hat er das Projekt entwickelt. In diesem Team dabei waren die Architektin Waf Al-Khaddam, die Künstlerin Eman Ali, sowie der Professor für Geotechnik Alexander Putzrin, er unterrichtet an der ETH Zürich, und der Bauingenieur Mario Monotti. Zusammen haben sie den Bahrainer Pavillon konzipiert.
Und das ist auch auf sehr großen Anklang gestoßen, oder?
Genau, der Pavillon wurde nämlich mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Der Löwe als Wappentier von Venedig ist jeweils die Auszeichnung für den besten Pavillon. Und die Publikation, die wir da heute besprechen, wurde als eines der schönsten Schweizer Bücher und auch in Leipzig beim Wettbewerb der schönsten Bücher aus aller Welt von der Stiftung Buchkunst ausgezeichnet. Also viele verschiedene Momente, wo das Projekt einen großen Anklang fand. Und auch uns hat das begeistert und für das erste Gespräch wollen wir etwas tiefer ins Projekt eintauchen. Wir haben mit Waf Al-Khaddam gesprochen. Sie lebt und arbeitet als Architektin und Wissenschaftlerin in Bahrain. Sie studierte in London, Boston und Bahrain, wo sie derzeit als Assistenzprofessorin und Leiterin des Urban and Housing Lab tätig ist. In ihrer Arbeit untersucht sie, wie der gebaute Raum das soziale, aber eben auch das wirtschaftliche Leben prägen, ausgehend von einzelnen Gebäuden, aber auch in ganzen Stadtteilen. Waf Al-Khaddam hat sowohl in London gearbeitet als auch in Stadtplanungsprojekten in Bahrain, Saudi-Arabien und Deutschland mitgewirkt. Für die Publikation hat sie ein Essay geschrieben. Das Essay trägt den Titel «Living with Heat, Urban Space and Climate Adaption in Bahrain». Und dieses Essay ist Ausgangspunkt für unser Gespräch, das wir mit ihr geführt haben.
Weil Waf Al-Khaddam in Bahrain lebt und arbeitet, haben wir das Gespräch online geführt. Sie war dort zu Gast bei Conant Creator, ein Podcast-Studio in Bahrain, die uns auch technisch unterstützt haben. Das Gespräch findet ausnahmsweise auf Englisch statt, aber lasst euch davon nicht stören.
In your essay, you traced how people in Bahrain have been living with extreme heat for centuries. And before starting talking about everything, could you tell us a bit about yourself and how you came to focus on this intersection between architecture, history, climate and urbanism?
My name is Waf Al-Khaddam. I'm actually a specialist in urban morphology, urban form, and how the urban form of cities is impacting social and economic status. As a person, I'm very interested in anything that to create comfort and have impact in the built environment. Since I was an architecture student, I was really interested in how can guarantee that whatever I'm designing right now will have impact in the functionality of the space of that I'm designing and will create the relationship between the human beings. When I am applied for the PhD, I find something called the social logic of space, written by my supervisor, Phil Hillier. So I wrote him an email that I want to discuss with him, just a topic that I'm thinking could be a PhD thesis. Professor Bill Hillier really shaped my way of thinking. And, you know, in architecture schools and art, usually we are very in bubbles somehow. You know, we are very subjective. But in reality, when you have responsibility for doing an architecture for people, that you want certainty. So this uncertainty, how to transfer uncertainty to certainty. Going back to the why I got interested in climatic change, actually, this is a very nice story that it's happened through my students. I supervised her for her graduation project, and then she joined Ministry of Culture. And she met a specialist in heritage area in architecture, understanding architecture from scientific way and materials. And then she's saying, both of you have this very similar mentality of thinking and aims and objective. So they invite us for a coffee. And since then, we are now 10 years. Every weekend, almost, we meet for brunch and talking about architecture and about life and so on.
I think you raised several topics that we want to dive in. You mentioned knowledge, corporations, and the Ministry of Culture. And maybe this is an entry point to ask you, you wrote this essay for the publication, but you also had other roles in this project.
It's really an interesting story. The Ministry of Culture or Authority of Cultures have an open call for the Bahrain Pavilion 2025. You know, this architecture pavilion is usually happening every 2 years. They opened that and they announced the challenge would be about heat waves. At that time, I was actually in the vacations. The deadline is almost very close and I am enjoying my summer. Why should I, you know, think about it? But I got approached by a team, a nice studio called Substudio in Berlin, architect, who's originally, he's an Italian, with a beautiful team. And then they ask, we are searching for a Bahraini to be part of our team. Especially because the subject need a lot of access of understanding the local architecture materials, the technology, and so on. And they say that they asked several people, and several people asked them, you know, to get in touch with me. So I say, okay, let me just meet with them. And if there is, I felt like they have a similar mentality. If there is a chemistry between the team members, I will carry on. If not, I will just enjoy my rest of my summer. And the discussion was like, we need to do something very simple and meaningful to let the people feel this, how important can implementing these elements in the architecture, urban spaces, or even courtyard or whatever. And also the budget was a big challenging, so we modify a lot to fit with this very small budget. I always think as an academic, I have a tax pay for my society to share my knowledge and digest this knowledge to them in a different format of art, photography, performance, anything.
Of course, we're interested in this historic research that you did, something that we discovered through your essay. So before air conditioning, Bahraini towns were themselves a kind of cooling system. What strikes you most when you think about those inherited architectural knowledges?
Oh, a lot. First of all, it's architecture without an architect. Like, it's built by the local knowledge, understanding their environment. This is strike me very much in all countries and all cultures. But coming back to my country, my homeland, and study this in details and investigate it and asking people who specialist was really, really strike me more about how amazing smart people they are. For example, we have two type of wind in Bahrain, northwest wind, and also from southwest. The north and west is very cooling at night. So even if you study the house itself and how the orienting, the opening of the house is fascinating to receive this wind in the house and cool it. We are having kind of like courtyard house where you have this opening. Different culture have the courtyard, but the materials of the courtyard is fascinating me. For example, Bahrain is the challenge of the weather is not just hot, it's also humid because we are an island. So your humidity is very, very challenging. And so what do they do in the courtyard? They mix the sand with seashells from the sea. So these seashells, what they do is catch the humidity and then cooling the space at the same time. The materials that they use, the way they use it is fascinating. And even shaping not the house itself, but also the morphology of the neighborhood, how they cluster themselves, that they don't block these prevailing winds to get to the other houses. We have one city, which is I am right now, an old city is called Mharrag. And Mharrag have like kind of these oval shapes, and it's surrounding from three sides with coastlines, a sea. You will find all the hallways and street actually is like the fingers opening toward the sea. So when it's the whole urban morphology of the city is based into cooling the city itself, the whole city. It's fascinating, you know, how this community from bottom up rules that they create have sustaining to live in such a harsh climate. Another thing I find is in archives and even heard from my grandmother that in the summer they move in the two spots in Bahrain, very well known, northern part of the island. So what do? In that time, they use kind of like huts and inviting the breeze and enjoying the whole summer. And you get the beautiful vegetables there. And nice people will, all the families will gather and cooking and, you know, eating together, swimming. So I think they have such a beautiful life that we're missing right now.
So it also shaped not only the way the cities and villages were built, but also how people meet, in what seasons they would meet more or less. Oh, yeah.
Actually, the courtyard, it's where you're gathering your friends and the family members. At night, they sleep in the roof. And there is a lot of poem and story and novel about this sleeping over the roof, where you hear sometimes the gossip of like ladies, love stories happening and so on and so on. This knowing about your neighbor is also kind of creating a solidarity.
In your essay, you used this image of the changing landscape or skyline of Bahrain, and this skyline changed due to certain technical inventions, most importantly the air conditioning. It arrived in the 1930s. First, it was used in oil companies, and then later it became more common in the houses of elite people. And nowadays, it's more or less, I guess, standard. And all this knowledge that you needed to make the place livable were not needed anymore because you had technical cooling.
I was very interested, where is this turning point? How do they, you know, convince people about, you know, bringing this air conditioner and so on? It's not happening one night. It's coming gradually with also other complexity of creating buildings with cements, for example, which is brought later on with the transitions of architecture buildings, and people want to build faster or so on and so on. So there is a lot of complexity coming in this period. First of all, the AC came with this first oil company in the Gulf, Arabian Gulf, called Babco. They discovered the oil in the 30s, and there is a lot of employees from American, Canadian, also European, and I think they cannot bear the heats in Bahrain at that time, because it seemed that one of the company's director asking if there is any technology to cooling this. And the company called Carrier, who experimental things called cooling system. This is first invented in the United States and never been applied in anywhere. So they say, okay, it's a perfect time. We can test these ideas to be implemented in Bahrain. Let's see what it will happen. And Actually, this is considered the most modern heritage element that we got. Quite unique to witnessing the history of how, you know, things happening through the technology and impact in the built environment. So then there is a trader called Hussein Yateem, and he visited the exhibitions of the company for the career, and they discussed it with him, and he was convinced. And then he brought it to Bahrain for the private and public projects. In the beginning, the people was like, you know, cannot afford it because it's quite expensive and so on and so on. Later on, it became easier and affordable. Then from bringing this unit, need modification for your house. You cannot say, I brought it, or I am going to put it in my rooms. No, you need to modify it and so on and so on. So actually, there was a trial and errors for even people how to use it, where to put it. And then people starting always when they thinking to rebuild their houses, they consider this part that they will put an AC in this room or that room. The beginning wasn't all the houses is cooling, but just maybe one part or something. Okay, you're cooling the room, but the hot climate will go out facing the public spaces. And also the, you got drain water from this AC. And so it, people starting also annoyed, you know, that it's, mm-hmm. it's not a pleasant for the public.
It seems like by having the comfort inside, you lose the ability to make also the outside space livable. And there you also go yes. into topics of people having the cooling system inside. It's good for them. But what about the people who have to spend their time outside because they work there, they're doing transports or construction work?
I mean, it takes ages people to realize it's a problem. Every technology, it takes you a while, you try it, and then you evaluate it as a public, you know, or an individual and so on. You will be surprised that in the beginning, people get excited, but later on and say, oh, this is not comfortable anymore. In our former city, the size of the floors is only one or two, maximum two. So you allow the air coming, but with the cement and concrete coming to the city, some of them starting building higher and blocking things. And so it wasn't becoming pleasant. And people noticed that. Associated with this new technology, you got the car in the city, and then you need to widen the street to make the priority for the car movement and so on and so on. So it is actually AC is part of this, one of the elements introduced to the such a built environment. At the same time, also a lot of these materials of the we used to build with, or even the builder skills, a lot of them, we lost them because they, you know, the generations that not practicing anymore the traditional housings to be built. But I met several very, very interesting young people who were, their grandfather was building these houses, and they learned it through him. And then they went to academic in studying vernacular architecture's constructions, which is, I'm really glad to see a younger generation thinking about it. So maybe I hope like this is all get back.
The skyline that's changing and also the social habits that are changing, there is no way to turn it back. So the future generations or the current generations have to start dealing with new ideas, maybe merging old knowledge and new knowledge to create something new. And that's also actually what you did in the pavilion, right, for Venice?
The ideas actually came from the element that we used to have in our houses called wind tower. There's a catcher for the wind, like a quite a small tower, and it's catch the hot wind. And then there is a fabric inside this tower with the water. This is the most simple technique, affordable for any family. So that you catch the hot weather and you cool it, and it go to the courtyard and to the house. And there's sometimes in some culture they have a pool, but in Bahrain we have, I told you, humidity. We have a sand and seashells, but it's so really amazing cooling the whole houses because we have the coral stones. Even cooling them, you know, so it keep cooling the whole thing. So we took this concept. How can we learn catching the wind and cool it and then bring it back to cooling the space. And then this is where the science comes. We have a very amazing scientific from ATH, actually. He's a professor from ATH. What did he decide? We can have these towers or pipes that catching the hot climate, and we're digging in the earth for 5 meters, for example, and the earth will cool the air and it will return back to become cooling the space. So this is very simple. The idea we want to actually kind of creating a modular. It could be 1 meter by 1 meter, and you can expand it for a big space, or you can make it for small spaces. This is the idea. Then we say, why do we want to present it in Bahrain specifically and for the pavilion? I think the most vulnerable people who are working in this hot climate is the construction worker in the hot climate. And by coincidence, I was working in a project for a construction company work to housing these people. And I know them very well. And I'm not sure if you know, at that time also, Bahrain set up a role model for a human right for the worker laborers. We have very, very strong human right for worker laborers, provide them houses. They're not working in peak time of day. They wake up in morning and they finish by 10, 11. And this period of 11 until 3 o'clock, you're not allowed to work as a worker laborer in the site. But sometimes you have people who having their lunch, like in the site. And I was having a lot of photography, witnessing these people bringing shades. They create their own huts, small huts from the constructions. And I told Andrea, I say, oh, Andrea, you know, since this country is booming with the constructions, you find them everywhere most of the time, you know, in certain area that develop. And they always sitting having lunch and so on. So it's like, maybe we should do something, you know, for them. It could be a modular setup immediately from the constructions, and you cool it and you have your lunch and so on. This urban spaces could be modified from place to place. Like we could be sitting even in the souk, in the market, where it could be public spaces for everyone and having their lunch and buying the vegetables and so on and so on. So this was how we transfer the knowledge of the local Bahraini in modifying when they're living in a hot weather climate to understanding them very well, but actually also to modify it for our life in this modern time.
And if we look towards the future, did your team keep on discussing if you can actually implement it in urban life and permanent?
We discussed it, and we donated the pavilion for a school in Venice. So you can go and visit that school, and it's in their courtyard. But it will be implemented, the idea, in Bahrain. And I think more or less it could be possible in one of the public spaces in the old heritage cities in Bahrain. Some spots, they talk about it. And I'm so excited, looking forward. It's a slow process that takes time, but it will happen.
Ich habe mir nach dem Gespräch dann überlegt, ob wir als Schweiz hier in dieser Klimazone vielleicht an dem Punkt sind wie Bahrain in den 1950er Jahren. Also langsam wird es normaler, dass man eine Klimaanlage hat. Die Innenräume sind gekühlter, man verbringt vielleicht mehr soziale Zeit innen als außen. Habe ich mich dann gefragt, ob das bei uns auch so einen schleichenden Prozess einer Einwirkung dieser technischen Errungenschaft auf das Stadtbild haben wird.
Ja, wahrscheinlich sind wir schon mittendrin. Das ist so ein schleichender Prozess, den wir so im tagtäglichen Leben vielleicht nicht merken. Aber wenn man jetzt zurückdenkt, vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, ja, spürt man das natürlich hier auch. Und vielleicht ein anderer Aspekt, der mir auch noch aufgefallen ist im Gespräch mit Wafa, war, dass es ja ein großes Problem ist, das wir global besprechen und sehr präsent ist. Aber sie hatte irgendwie so einen Enthusiasmus, als sie darüber gesprochen hat. Und man hatte das Gefühl, dass sie anpacken will und das verändern will und nicht so diese Ohnmacht, die ich persönlich manchmal fühle, wenn ich darüber nachdenke, wie man da Einfluss haben kann in seinem eigenen kleinen Leben. Ja, da geht bei mir eigentlich meistens die Lichter aus und ich werde erschlagen von diesem Pessimismus, der vielleicht manchmal herrscht rund um dieses Thema.
Vielleicht spielt auch hinein, dass in Bahrain das halt so stark dazugehört, dass die Hitze immer da war und man Umgänge findet. Und was sie auch angesprochen hat und sicher ein Thema nochmal ist, dass man mehr besprechen könnte, ist die Frage von, wer ist wie betroffen von dieser Hitze. Sie hat es angesprochen mit den Bauarbeitern, die ja dieser Hitze extrem ausgesetzt sind. Und das wäre eigentlich gleich nochmal ein neues Thema, das man aufmachen könnte. Bevor wir uns in den Gassen von Bahrain verlieren, gehen wir zurück zum Buch. Dieses wurde gestaltet von Larissa Kasper, Rosario Florio und Samuel Benziger. Larissa Kasper kam zu uns ins Studio nach Zürich und wir haben mit ihr über das Buch gesprochen.
Larissa Kasper, du hast an der Zürcher Hochschule der Künste visuelle Kommunikation studiert und an der ECAL im Master Art Direction. Unter dem Namen Kasper Florio machst du mit Rosario Florio schon viele Jahre diverse Projekte. Euer Fokus liegt aber stark beim Print. Ihr habt zusammen mit dem Büro Benziger-Hug, was auch in St. Gallen stationiert ist, einen Verlag gegründet, Jungle Books. Und auch außerhalb dieses Verlages arbeitet ihr oft in diesem Vierergespann. Samuel Benziger hatten wir ja auch schon zu Besuch. Das war die Folge 8 und da haben wir über ein Cahier d'Artist gesprochen von Rona Mühlebach, was ihr gemeinsam gestaltet habt. Heute wollen wir über ein anderes Buch sprechen. Es ist Heatwave, ein Katalog für das Königreich Bahrain, was an der Architekturbiennale in Venedig in 2025 rausgekommen ist. In dieser Kombo habt ihr nicht nur diesen Katalog gestaltet, sondern ihr wart auch verantwortlich für den Gesamtauftritt der Architekturbiennale in Venedig. Wie habt ihr diesen Spagat hinbekommen, auf dieser Makroebene zu sein und gleichzeitig ganz nah an einem Projekt auf der Mikroebene?
Also der Spagat zwischen diesen beiden Ebenen war tatsächlich eine neue Herausforderung für uns. Also beim visuellen Auftritt der gesamten Biennale hatten wir es mit einer sehr komplexen Struktur zu tun. Es waren deutlich mehr Akteurinnen involviert. Zum einen der Kurator Carlo Ratti und sein kuratorisches Team, die Ausstellungsarchitektinnen von SAP und die Herausgeberschaft und Redaktion der Kataloge. Und daneben natürlich auch die Institution La Biennale selbst. Diese Vielzahl an Beteiligten bringt natürlich unterschiedliche Perspektiven, Anforderungen und auch Entscheidungsprozesse mit sich, was die Gestaltung gleichzeitig bereichert, aber auch durchaus auch verlangsamen und fragmentieren kann. Und hinzu kam dann auch, dass wir bei der Biennale mit einem internen Designteam zusammengearbeitet haben, das für die vielen Adaptionen verantwortlich war. Für uns bedeutete das, gestalterische Kontrolle teilweise abzugeben, also etwas, was nicht ganz unserer üblichen Arbeitsweise entspricht, da wir immer in einem gleichen Team alle Schritte selbst entwickeln und umsetzen. Und dieses aus der Hand geben erforderte ein hohes Maß an Vertrauen und eine sehr klare Definition der gestalterischen Prinzipien, damit die Identität auch konsistent bleibt. Und dann auf der Mikroebene, also beim Katalog des Bahrain-Pavillons, war die Situation fast gegenteilig. Hier haben wir mit einem sehr kleinen, engen Team gearbeitet, im Wesentlichen mit dem Kurator Andrea Faraguna und mit Batul Al-Shaik, der Koordinatorin des Projekts. Das ermöglichte kurze Entscheidungswege und eine sehr direkte, fokussierte Zusammenarbeit. Gleichzeitig hatten wir aber auch die volle Kontrolle über den gesamten Prozess, also von der Gestaltung bis hin zur Kommunikation mit der Druckerei. Ja, und dann ein weiterer Unterschied lag natürlich auch im Maßstab und in der inhaltlichen Komplexität. Also während beim Biennale-Katalog über 300 Beiträge von mehr als 750 Teilnehmerinnen zusammengeführt und dann auch entsprechend systemische Lösungen verlangt wurden, konnten wir uns beim Bahrain-Pavillon ganz auf ein einzelnes Projekt konzentrieren und dafür eine präzise, eigenständige visuelle und inhaltliche Sprache entwickeln.
Ich glaube, es ist ein guter Moment, direkt einzutauchen in das Buch, das bei uns auf dem Tisch liegt. Zuerst nochmal ein bisschen zurück zur Form. Das Buch hat 5 ineinander gesteckte Hefte. Inzwischen sind es 6. Du hast nämlich noch eines mehr mitgebracht. Darüber sprechen wir nachher noch. Und diese Hefte sind mit einer einfachen Klammerheftung zusammengehalten. Der Inhalt ist extrem elaboriert, die Form ganz reduziert. Kannst du etwas dazu sagen, wie es zu diesem Ergebnis kam?
Also ein sehr wichtiger Aspekt war es, dass die Publikation während der Ausstellungsdauer kostenlos verteilt wird. Und obwohl Bahrain zu den wohlhabenden Ländern der arabischen Welt gehört, bedeutet das natürlich nicht, dass im Kulturbereich auch unbegrenzt Mittel zur Verfügung stehen. Und es war von Anfang an klar, dass bewusst mit den Ressourcen umgegangen werden sollte und dass sich diese Haltung dann auch im Objekt selbst widerspiegelt. Also kein prunkvolles Hardcover mit Ledereinband und Goldprägung. Stattdessen ging es darum, eine Form zu finden, die den Inhalt in den Vordergrund stellt, aber eine große Qualität und Attraktivität besitzt, die dann dazu einlädt, sich einem komplexen Thema wie diesem auseinanderzusetzen.
Es sind ja diese fünf Hefte, die fallen auch auseinander. Laura hat jetzt unser Exemplar hier mitgebracht und es ist auseinandergenommen und liegt da ein bisschen in einem unkoordinierten Haufen vor uns. Ist diese Unordnung auch Teil des Konzepts oder war es eben auch so gedacht, dass noch Teile dazukommen? Oder wieso sind diese fünf bis sechs Hefte eben nicht zusammengebracht?
Ja, vielleicht komme ich noch mal ganz kurz auf dieses Prinzip der Spiegelung zurück, das eigentlich die Ausgangslage darstellte für diese Bindeart auch. Eben wie gesagt, durch die Leserichtung im Englischen von links nach rechts und im Arabischen von rechts nach links. Und dieses Prinzip der Spiegelung haben wir dann über die gefalzten und ineinandergelegten Druckbögen umgesetzt, die durch eine Drahtheftung zusammengehalten werden. Und dass es dann schließlich mehrere einzelne Hefte wurden, hat sich dann erst im Prozess ergeben. Es war so, dass mit dem wachsenden Inhalt schnell klar wurde, dass es technisch nicht mehr möglich ist, alle Seiten in einer einzigen Klammerheftung unterzubringen. Und diese Not konnten wir uns dann aber zur Tugend machen. Und so konnten wir die Inhalte differenzierter strukturieren und ihnen jeweils eigene Qualitäten geben, zum Beispiel durch den Einsatz unterschiedlicher Papiere für Text- und Bildteile. Aber der vielleicht größte Vorteil dieser Entscheidung war es, dass wir unmittelbar nach der Eröffnung noch einen sechsten Teil ergänzen konnten, die fotografische Dokumentation des realisierten Pavillons. Und dieser Bestandteil fehlt bei Biennale-Katalogen in der Regel. Wir haben für die Eröffnung dann nur einen kleinen Teil ausliefern lassen und den Rest noch zurückbehalten, der dann mit dem Sonderheft ergänzt und in einer zweiten Lieferung nach Venedig gebracht wurde.
Genau, und wir haben ja heute auch den sechsten Teil in einer Sonderlieferung von dir erhalten und entdecken das.
Ich habe lustigerweise, als ich das Buch in den Händen gehalten habe, dachte ich, das ist super praktisch, weil wenn man unterwegs ist, kann man auch mal nur einen Teil hervornehmen und lesen. Bei mir ist es auch zu einer Mappe geworden, wo diese Dokumente drin sind und ich kann das so mitnehmen. Also ich habe es dann auch auf den Kontext Biennale so gelesen. Man geht viel zu Fuß, man hat eine Tasche dabei, die ist aber noch voll mit anderen Prospekten und der Wasserflasche.
Ja, das ist sehr schön zu hören. Das ist uns auch aufgefallen, dann, dass dieses Experiment geglückt ist, als wir dann an der Eröffnung waren und die vielen Leute gesehen haben, die sich das Buch einfach so unter den Arm geklemmt haben oder eben in eine kleine Tasche gesteckt haben, was sehr handlich ist. Und das war wirklich eine bewusste Entscheidung auch von Anfang an, weil es war klar, dass die Distribution nur über den Pavillon lief, also während der ganzen Ausstellungsdauer. Und neben der Form spielte natürlich auch das Gewicht eine Rolle. Wir haben größtenteils holzhaltiges Papier verwendet und das hat ja eine sehr geringe Dichte, ist sehr voluminös, aber auch eben dadurch sehr leicht. Und es hat normalerweise den Nachteil, jetzt für uns einen Vorteil, dass es in der Sonne schnell vergilbt. Und auch da kommen wir so zu einem zentralen Aspekt des Konzepts, weil wir wollten die Auswirkungen von Klima nicht nur thematisch behandeln, sondern auch physisch erfahrbar machen. Und deshalb war die Idee, das Buch während der gesamten Laufzeit von Mai bis November dem Sonnenlicht auszusetzen, dass sich das Material bis zum Ausstellungsende auch sichtbar verändert. Und für den Einband verwendeten wir dazu eine rote Druckfarbe, weil Rot eine der lichtempfindlichsten Farben ist, deren Pigmente unter Sonneneinstrahlung schnell wegbrechen. Und den Umschlag haben wir dann ohne UV-Schutz laminiert. So war die Publikation relativ robust und musste nicht eingeschweißt werden. Und das war natürlich im Pavillon selbst auch von Vorteil, wenn man nicht noch irgendeinen Zellophan aufreißen musste.
Also das heißt, dass im Pavillon die verschiedenen Covers auch verschiedene Farben hatten mit der Zeit, je nachdem, wie sie der Sonne ausgesetzt waren?
Das war unsere schöne romantische Idee, dass das passiert. Also wir haben so ein Display gewählt, das sich relativ ausbreitet und man konnte die Publikationen von dort auch wegnehmen. Und tatsächlich war es aber so, dass die so schnell weggingen. Jeder hat sich so eins geschnappt. Es sind aufgrund der Farbe natürlich und der ganzen Haptik mit diesem Glossy Cover ein sehr attraktives Objekt geworden, glaube ich, darf man sagen. Und das ging dann wirklich zu schnell weg, als dass es tatsächlich im Pavillon selbst hätte verbleichen können. Aber wir haben das Experiment natürlich trotzdem durchgeführt und unser Exemplar wirklich bis im November in der Sonne gelassen, um den Vergleich einfach zu sehen, weil es so extrem ist, wie die Farbe komplett wegbricht. Es wird rosa bis hin zu weiß und dadurch, dass es einen runden Rücken hat, gibt es dort auch einen super schönen Verlauf. Und die Rückseite, die natürlich nicht dem Sonnenlicht exponiert ist, bleibt komplett rot.
Du hast ein Exemplar mitgebracht und unser neues, sag ich jetzt mal, liegt hier. Ich habe es mit nach Sizilien genommen, aber ich habe es aus Gewohnheit nicht an die Sonne gelegt. Ich hätte es ausprobieren sollen. Und man sieht hier schon den Unterschied.
Genau, also am extremsten oder am schnellsten zeigt sich das natürlich beim Papier, wie das gelblich wird, gelblich-bräunlich und vergilbt. Dieses Exemplar, das ich jetzt mitgebracht habe, lag circa 1,5 Monate in der Sonne. Also man sieht schon einen Unterschied, aber jetzt noch nicht so extrem wie bei dem anderen, wo es dann wirklich komplett rosa wird.
Jetzt, wenn wir schon bei diesen inhaltlichen Übersetzungen auf die Form sind, Heatwave, wo es eben darum geht, Techniken aus der Vergangenheit neu zu aktivieren. Habt ihr noch andere Aspekte übernommen?
Der Kontext von Venedig spielte schon auch eine große Rolle, weil das ganze Projekt stand auch im Dialog zu Venedig als Standort. Und da ist etwas eingeflossen, womit wir uns schon während der Arbeit für die Identität der Biennale beschäftigt hatten. Diese ganzen Geschichte des Buchdrucks in Venedig selbst mit diesen klassischen venezianischen Renaissance-Richtung. Und die ist für uns einfach im Satzspiegel dann wieder aufgegriffen worden, was wir dann aber wiederum durch die Schriftwahl einer Systemschrift wie der Times entsprechend auch im Arabischen kontrastiert haben.
Was ist die venezianische Richtung?
Eigentlich eine Renaissance, die sich jetzt geografisch auf Venedig bezieht und die hat natürlich in der Kunst, aber auch gerade im Aufkommen des Buchdrucks sehr viel verändert und sehr große Auswirkungen gehabt auf die gesamte europäische Buchproduktion. Das ging von Schrift bis Drucktechnik und dieses Layout mit diesen Marginalspalten und den Fußnoten und Kapitälchen und so klassischen Elementen der Buchgestaltung haben wir so aufgegriffen.
Jetzt hat man ja eben diese differenzierte Leserichtung und auch Schriftzeichen im Englischen und im Arabischen und dadurch entstand diese Symmetrie und das konnte man sehr gut trennen. Jetzt gibt es aber einen ganz anderen Teil noch in dieser Publikation, das sind natürlich die Bilder und es gibt zum Teil Hefte, da ist wirklich die Schrift eben gespiegelt gesetzt, aber die Bilder, die sind nicht gespiegelt, sondern die ziehen sich durch und brechen so diese Symmetrie.
Also diese Symmetrie, die im ganzen Objekt angelegt ist, die haben wir nicht strikt mechanisch umgesetzt, sondern je nach Inhalt auch unterschiedlich interpretiert. Und bei den Textteilen beispielsweise haben wir die zugehörigen Illustrationen verdoppelt, dass sie sowohl im englischen als auch im arabischen Teil präsent sind. Das war auch für das Verständnis wichtig. Und die Bildstrecken hingegen funktionieren etwas anders. Sie erstrecken sich über beide Hälften und verbinden die zwei Leserichtungen miteinander, anstatt sie zu trennen. Die Symmetrie ist aber auch in diesen Teilen vorhanden, zum Beispiel in den Bildlegenden, die jeweils gespiegelt sind, also links Englisch, rechts Arabisch, oder auch im Narrativ des Bildessays, der sich von dunkel und gesättigt über eine ausgebleichte, fast überbelichtete Mitte wieder zurück zu dunkleren, dichteren Bildern entwickelt.
Eben, das ist dieses eine Heft, das komplett aus Fotografien besteht, von Eman Ali mit dem Titel Fever Shape. Im Gegensatz zu den anderen Heften, die sehr dokumentarisch und theoretisch sind, hat das hier so eher einen immersiven Charakter. Und man sieht Bauarbeiter, die da im Kontext dieser Hitze arbeiten und sich da bewegen. Und zum Teil sieht man das in den Farben, aber auch die Materialität der Fotografie, ich nehme an, es ist Analogfotografie, ist darin thematisiert. Kannst du vielleicht nochmal was zu dieser Bildstrecke sagen oder wie es zu diesem Teil kam, der etwas raussticht vom Rest, der sehr dokumentarisch ist?
Die Bildstrecke wurde von der Herausgeberinnenschaft in Auftrag gegeben, natürlich in Absprache mit dem Editor, mit Andrea. Iman Ali ist eine Fotografin aus Bahrain und Oman, die sich in ihrer Praxis intensiv mit Landschaft, Erinnerung und den materiellen und atmosphärischen Spuren von Klima auseinandersetzt. Iman interessierte sich nicht nur um die physische Belastung von Hitze auf den Körper und die Landschaft, sondern auch ihre psychologische Wirkung. Sie wollte Hitze in Form von Druck darstellen, also als eine langsame, konstante Kraft, die Dinge verzehrt, verwandelt. Und wie vorhin kurz erwähnt, entfaltet sich dieser Teil dann aus zwei entgegengesetzten Ausgangspunkten heraus und greift das Gefühl auf, wie sich Hitze steigert, alles überlagert und schließlich ausbleicht, bis beide Stränge dann in einem zentralen Bild zusammenlaufen.
Vielen Dank für dieses Eintauchen in diese Buchproduktion, in die Geschichten rundherum. Jetzt machen wir vielleicht noch mal einen kleinen Schwenker. Du hast gesagt, ihr arbeitet manchmal zu zweit, also als Caspar Florio, manchmal mit Benziger Hug zusammen. Mit ihnen habt ihr auch den Verlag. Kannst du da sagen, vielleicht, ja, was ist der Mehrwert von einer großen Gruppe und was ist der Mehrwert von einem Duo, das sich wirklich sehr, sehr gut kennt und schon lange zusammenarbeitet?
Also vielleicht muss man natürlich dazu auch sagen, dass wir auch zu dritt keine riesengroße Gruppe sind. Man hat aber schon eine gesteigerte Kapazität, das ist klar, und mehr Köpfe, mehr Ideen und Gedanken. Der Prozess an sich unterscheidet sich eigentlich ziemlich wenig. Ich würde sagen, die Zusammenarbeit zu zweit hat noch eine zusätzliche Ebene, natürlich, weil wir nicht nur freundschaftlich und professionell, sondern auch als Paar miteinander verbunden sind und das schon mehr als die Hälfte von unserem Leben. Gleichzeitig ist aber das grundlegende Verständnis füreinander und die gemeinsamen Werte, die wir teilen in unserer Zusammenarbeit zu dritt, dieselben. Und in Bezug auf Projekte und Inhalte kann man vielleicht sagen, dass wir neben unserem gemeinsamen Schwerpunkt in Kunst und Architektur vermehrt auch in den Bereichen Musik und Fashion arbeiten, dass diese Projekte häufig auch eine projektbezogene Schriftgestaltung beinhaltet, wäre vielleicht noch ein Unterschied zur Arbeit zu dritt.
Ich kann mich jetzt auch zurückerinnern an dieses Gespräch mit Samuel Benziger, was wir vor 2 Jahren hatten. Da hat er gesagt, ja, Rosario und er seien so diese Frühzünder, die direkt so loslegen mit Entwurf und so ein bisschen so spontan reingrätschen, und aber dann irgendwann mal ist so der Saft raus, und du wurdest da beschrieben als die Person, die da einsteigt und wirklich so dieses genaue Auge hast, diese Hartnäckigkeit auch zu sagen, ich gebe jetzt diesem Projekt den letzten Schliff und bin da sehr präzis bis zur Produktion, dass das wirklich so wird, wie ihr euch das vorstellt. Kannst du mit dieser Beschreibung leben oder jetzt wäre eigentlich die Chance, dem zu widersprechen oder das zu bestätigen?
Ja, vielen Dank für diese Gelegenheit. Also ich muss natürlich lachen, weil ich kann mich noch gut an diese Stelle erinnern, und es ist bei uns auch natürlich auch ein bisschen ein interner Joke, der immer wiederkehrt. Und ich würde sagen, es sind wahrscheinlich ein bisschen, ich glaube, er hat gesagt 5% damals. Ich glaube, es sind ein bisschen mehr als 5%. Aber ja, ich stimme dem natürlich absolut zu, weil Samuel und Rosario sind unglaublich schnell und neugierig, vielleicht auch ein bisschen ungeduldig manchmal, besonders am Anfang von einem Projekt. Und wir arbeiten zwar auch von Projektbeginn an immer alle zusammen, aber ich habe oft scheue mich vor dem leeren Blatt und bin zuerst in meinem Kopf und dafür bin ich dann aber diejenige, die das Dokument auch als Letzte schließt.
Ich meine, das ist ja bei uns auch nicht anders, Laura. Spricht schnell, spricht viel, ist eigentlich sehr oft sehr gut gelaunt und trägt das auch nach außen. Ich bin eher so langsam und manchmal auch in mich gekehrt. Das ist auch so eine Teamsache, die sich auch gut ergänzt.
Und du bist die letzten 10%. Ich bin eher mal Dokument aufmachen.
Genau, also ich habe eher auch deine Rolle jetzt hier. Du hast jetzt gerade erzählt, dass bei Caspar Florio nicht nur Buchgestaltung da ist, sondern auch Schriftgestaltung und eben auch mal ein bisschen mehr Fashion oder Identitäten. Aber ihr macht extrem viele Bücher, gefühlt 10 bis 15 Bücher pro Jahr. Was ist ein Aspekt an diesem Untergenre Buchgestaltung, was dich besonders interessiert?
Also mich erfüllen beide Bereiche natürlich komplett, aber ich würde sagen, der größte Unterschied liegt sicher in der Finalität des Mediums. Also Buchprojekte sind immer abgeschlossen. In dem Moment, wo gedruckt wird, ist die Entscheidung endgültig. Und im Gegensatz dazu sind visuelle Identitäten oft als offene Systeme angelegt. Und sie entwickeln sich weiter, reagieren auf neue Kontexte und Anwendungen und bestehen ebenso aus vielen flexiblen und wandelnden Bestandteilen. Und da definiert man vielleicht eher ein Regelwerk oder eine Haltung, die sich über die Zeit hinweg auch anpassen und transformieren kann. Und vielleicht gerade deshalb hat für mich die Buchgestaltung eine besondere Intensität. Man arbeitet auf einen klaren Endpunkt hin, muss in dem Moment eine maximale Präzision erreichen. Das sind alles Dinge, die mir sehr gefallen. Und eben auch jede typografische Entscheidung, jede Materialwahl, jede Sequenz steht zu diesem Zeitpunkt fest. Und diese Endgültigkeit bringt dann auch eine andere Form der Verantwortung, aber auch eine gewisse Klarheit und eine Ruhe in den Prozess.
Ein Grund, weshalb ich das Buch hier ausgewählt habe, ist das rote Cover. Rot ist tatsächlich meine Lieblingsfarbe, am liebsten rot-schwarz. Für mich war es rot wegen der Hitze, wegen Feuer oder Wärme. Als Larissa dann von diesem verbleichenden Effekt durch den Lichteinfall erzählt hat, war es ein schöner Moment, dass diese inhaltliche Übersetzung eine so spielerische Form gefunden hat.
Ja, was spannend ist, ist ja eigentlich, dass ein Buch der Versuch ist, etwas Temporäres zu fassen und für die Ewigkeit in einem Objekt festzuhalten. Und hier haben die Gestalterinnen aber diese Veränderung, was das Material mit sich bringt, über die Zeit einfach für sich genutzt und aktiv als Gestaltungselement eingebracht. Was auch spannend ist, ist eben diese Illustration eines schleichenden Prozesses, was die globale Erwärmung ja auch ist. Man merkt es von Tag zu Tag nicht, aber plötzlich ist es ein halbes oder ein ganzes Grad wärmer. Man merkt es aber erst, wenn man jetzt im Fall des Buches ein ganz neues Buch, was noch nie in der Sonne gelegen hat und daneben eines hat, was 4 Monate der Witterung ausgesetzt war. Und da ist der Kontrast dann sehr gut sichtbar. Laura, vielen Dank für diese Erzählung und diese Reise über Venedig nach Bahrain. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wir sind am Ende dieser Folge. Alle Infos zu unseren GästInnen findet ihr wie immer in den Shownotes. Die vergangenen Folgen könnt ihr auf Apple Podcasts, Spotify und auf unserer Webseite nichtnurschön.ch hören. Dort könnt ihr den Podcast auch mit Sternen bewerten oder uns eine Nachricht hinterlassen. Die beste Werbung ist aber wie immer die Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter. In der nächsten Episode werden wir ein Gespräch führen mit Charles Mazet und Colin Sunier. Mit ihnen werden wir über ihre Praxis als GrafikerInnen sprechen, aber auch ihre Herangehensweise, spezifisch natürlich bei der Buchgestaltung.
Dieses Gespräch ist dann als Podcast hörbar, aber auch live am Sonntag, 14. Juni im Helmhaus Zürich. Und der zweite Anlass ist am 18. Juni an der I Never Read in Basel. Dort sprechen wir mit Evelyn Wüttrich und Johannes Willi über 15 Jahre Buchmesse I Never Read, und zwar anhand ihrer Kataloge und anderen Druckformaten.
Wir sehen uns vor Ort oder online. Es würde uns freuen.
Bis dann.